Wir verfolgten mal eine Sendung, eine Radiosendung mit meiner Frau von einem Sender, der sich als die Stimme der Einwanderer in Israel aus Russland versteht. Und so versteht sich das auch, geht das alles in russischer Sprache zu. Wir haben in der Sendung einen Gast gehabt und es ging um, ja, wie geht's den Einwanderern da, wie sind sie, wie leben sie sich ein, wie gestalten sie ihren Alltag. Und das sind ja nicht wenige, das sind, so wie ich weiß, über 2 Millionen Einwanderer, die da in Israel wohnen jetzt, ursprünglich aus Russland kommen, mit ihrer Mentalität, mit der Sprache. Und auch heute noch kann man da sich sehr gut im Land bewegen, ohne den Hebräisch zu kennen. Man kann mit Russisch gut weiterkommen. Und in der Sendung ging es gerade um die Volksgruppe der Einwanderer. Und der Gast der Sendung, der sagte irgendwann, wir, er zählte sich auch dazu, haben alle eine bestimmte Haltung. Wenn ich meine Landsleute anschaue, da sind die irgendwie alle, haben die einen bestimmten Gesichtsausdruck. Die haben, sind misstrauisch, unzufrieden, unfreundlich. Das hat er so beschrieben. Auf die Frage an ihn, womit das verbunden ist, benutzte er ein Wort. Und sagt, ich glaube, wir haben alle die Haltung Nidadali. Es ist jetzt übersetzt, bedeutet das, ja, man kann es nicht mit einem Wort sagen, aber es ist so wie, ich habe nicht genug bekommen. Ich bin benachteiligt worden. Mir ist nicht genug zugefallen. Wenn ich heute uns frage, als die Gemeinde von Jesus, gibt es etwas, was uns auszeichnet, im gemeinsamen Gesichtsausdruck? Etwas, was wir ausstrahlen, was wir sind? Heute an diesem Tag der Freude, am Erntedankfest, glaube ich, ist das schon sehr einheitlich. Es ist Fröhlichkeit da, es ist Dankbarkeit da, eine natürliche Ausstrahlung der Freude und der Dankbarkeit ohne irgendwie Anstrengung oder ohne es irgendwie unbedingt zu wollen. Ich will uns heute ein Bibelwort lesen und gemeinsam, dass wir darüber nachdenken, dass uns hilft, das Leben von Gott zu verstehen. Das Leben von Gott zu verstehen, so wie der Text uns das auch erklärt, gibt uns eine bestimmte Haltung im Leben, die diese Haltung der Dankbarkeit, des Vertrauens und der Hoffnung ausstrahlt. Wir werden uns das Bibelwort lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 17 und 18. Es ist die Elberfelder Übersetzung. Den Reichen in diesem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Es werden hier die Reichen in diesem Zeitlauf angesprochen. Es ist auch aus dem ganzen Zusammenhang der Worte, die in diesem längeren Abschnitt behandelt werden, deutlich, dass diese Menschen in eine größere Gefahr sind, den Geber der Gaben zu übersehen, zu vergessen, so wie der König in der Geschichte, und sich selber zum Inhalt der Hoffnung, des Halts oder sein Reichtum so zu seiner Hoffnung zu machen. Aber ich wollte jetzt, dass wir gemeinsam diese drei Gedanken hier aus diesem Text mehr beleuchten. Das erstmal so, wie das Wort hier sagt, dass alle Gaben, die die Menschen bekommen, die kommen von Gott. Der gibt die Gaben. Er ist der Geber der Gaben. Um Gottes Gaben zu genießen, braucht man Glauben, der allen reichlich darreicht zum Genuss. So steht es in diesem Bibelwort. Und wir wollen die Warnung nicht überhören, dass die Gaben die Gefahr mit sich bringen, dem eigentlichen Geber der Gaben zu vergessen, zu verdrängen, zu übersehen und nicht dankbar, fröhlich und mit Hoffnung zu leben in dieser Welt. Die Gaben, sagt dieses Bibelwort uns, kommen alle von Gott und sind zum Genuss gegeben. Das ist, glaube ich, für Christen nicht schwer zu glauben, nicht schwer zu verstehen. So wie die Kinder das einüben, Nelly fragte, wer dankt zum Essen? Ich sah alle Hände, die kennen das. Gott zu danken, üben wir irgendwie von der Grundhaltung aus. Und das ist gut. Das Tischgebet ist eine Form davon. Was uns Christen aber auch schwieriger sich anfühlt oder auch schwieriger zu verstehen ist, mit den Gaben Gottes ist die Verteilung dieser Gaben. Da merken wir auf einmal, dass wir da an einen Punkt kommen, da haben wir uns Gott vielleicht anders vorgestellt. So wie die Wunschgesellschaft der Kommunisten war ja, die hieß ja so, Brüderlichkeit, Gleichheit, allem gleich, alles gerecht. Diese Gesellschaft hat es nie gegeben. Aber das war ein menschlicher Wunsch. Und so kommen wir vielleicht auch etliche Mal in die Schwierigkeit, dass wir das vielleicht auch so uns vorstellen, dass wenn Gott Gaben schenkt, dann muss er die allen gleich schenken, alles ausgleichen und keine Unterschiede, dass entstehen. Hier in diesem Bibelwort haben wir das schon, in dem merken wir das, dass es hier Unterschiede gibt. In Kapitel 6 zu Beginn lesen wir von einer Warnung an Menschen, die reich werden wollen. Das ist eine Gruppe, die wollen unbedingt reich werden. Der sagt, das ist ein ganz großer Fallstrick, da kannst du tief stolpern. Und spricht hier aber Menschen auf einmal an, die sind reich. Vielleicht so in diese Welt gekommen. Menschen in eine sehr versorgte Familie mit viel Gütern, die sind reich. Die haben einen ganz anderen Lebensstand. Und das wird hier auch gar nicht ausgeglichen. In den Gleichnissen von Jesus, die er erzählt, spricht er auch immer von unterschiedlicher Begabung, nicht allen gleich. Einer bekommt 5 Talente, der andere 2, der andere 1. So ist das in dieser Welt verteilt. Dieses Geheimnis, wie Gott das tut, das kennen wir nicht. Aber ich will in der Predigt uns darauf hinweisen, so wie dieses Bibelwort das tut, dass wenn wir das von Gott annehmen, so wie er uns das schenkt, uns, nicht gleich, dann werden wir ganz großen Frieden erleben. dann werden wir bewahrt bleiben von diesen Fallstricken und werden Menschen der Hoffnung und der Dankbarkeit sein können. Es war ein reicher Mann in der Geschichte in Lukas 15. Es war ein reicher Mann und es war ein armer Lazarus. Der wartete, bis die Abfälle von diesem reichen Haus irgendwo hinausgeworfen wurden und er von den Brotkrümeln sich ernähren konnte. Es war nicht gerecht verteilt. Diese Ungerechtigkeit lässt Jesus aber irgendwie so stehen. Er sagt sogar zu seinen Jüngern, als die unzufrieden waren, dass für seine Salbung so viel Geld verschwendet wurde mit den wohlriechenden Salben, dass sie sagten, das würden das so viele Reiche versorgt können werden. Dann sagte Jesus, Arme. Jesus sagte, arme Menschen werdet ihr immer unter euch haben. Nicht nur in den materiellen Gütern sind Unterschiede. Wir lesen von Davids drittem Sohn, dem Absalom, der eigentlich kein gutes Herz hatte. Er hatte eine Verschwörung gegen seinen Vater organisiert und kam auch so um. Aber von ihm steht geschrieben, dass in ganz Israel kein Mann so berühmt wegen seiner Schönheit war wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Eine absolute Schönheit. Ist das gleich verteilt, auch heute unter uns? Wie wir aussehen, wie groß wir sind, was wir haben, wie wir geschaffen worden sind? Die Lea, die zum Stammbaum des jüdischen Volkes gehört, war die weniger geliebte Frau im Leben von Jakob. Ihr Leben lang wurde sie nicht so geliebt wie ihre Schwester. Jesus nimmt drei Jünger ganz besonders mit zu Aufgaben, die er so bestimmt, und nimmt nur drei mit, nicht alle. Wir haben vielleicht diesen Gedanken der Gleichheit zu stark in unserem Herzen, das uns nicht erlaubt, das, was Gott uns schenkt, mit Genuss zu leben, weil wir anderes wollen, weil wir uns anderes wünschen. Ich denke, in der Zeit der Gestaltung der Persönlichkeit, des Werdens, Teeniezeit, Jugendzeit, hat das eine ganz große Bedeutung. Irgendwann stellt sich das ein. Und bei gläubigen Menschen meistens gerade durch die Gottesbeziehung, durch den Glauben, das wirkt sich wirklich aus in unsere Wahrnehmung unseres Lebens. Wer bin ich? Wie bin ich? Wie komme ich an? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sind die anderen besser, schöner? Warum gelingt ihnen mehr? Viele dieser Fragen stellen wir uns. Die Antwort ist einfach. Nicht einfach zu leben. Aber es ist eine Glaubensantwort. Das kommt alles aus dem Gottvertrauen. So verstehe ich das. So belehrt uns das dieser Text. Wer darin wachsen kann, in seinem Gottvertrauen, der wird auch diese Fragen überwinden. Liebe Jugend, liebe Teens, bestimmt braucht das eine Zeit und bestimmt kann das keiner für dich tun. Aber in deiner Gottesbeziehung kannst du das erleben. Ich will dir das Zeugnis eines jungen Mannes hier vorlesen. Das war in der letzten Zeitschrift der Bibelmission abgedruckt, hat ein junger Mann, in Jonathan Buller, sein Zeugnis geschrieben. Er beginnt mit Psalm 139. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meine Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Jetzt werden wir lesen, oder berichtet er, wie er zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Als ich geboren wurde, schreibt Jonathan Buller, sah ich nicht so gut aus wie andere Babys. In den ersten Lebensjahren litt ich öfter an Anfällen. Doch trotz alledem hatten mich meine Eltern lieb. Und sie haben alles gegeben, dass ich mich normal entwickeln könnte. Aber in der Schule fiel mir das Lernen sehr schwer. Tag für Tag brauchte ich Hilfe bei den Hausaufgaben, die mir den Rest des Tages raubten. In den Schulferien konnte ich ja ausruhen, doch wenn meine Mutter vorschlug, etwas gemeinsam zu tun, hatte ich meistens keine Lust. Ich würde ja sowieso eher ein Hindernis sein als eine Hilfe. So empfand ich das. Meine Eltern hatten Geduld mit mir und standen mir bei. In der Gesellschaft fühlte ich mich nicht wirklich wohl. Ich kritisierte mein Aussehen und wünschte mir oft, jemand anders zu sein. Ich versuchte etwas zu unternehmen, um mein Aussehen zu verändern. Doch wenn ich dann in den Spiegel schaute, sah ich mir immer noch ähnlich. Doch dann kam ein Moment in meinem Leben, in dem etwas Großes geschah. Ich hörte, wie jemand erzählte, dass Jesus auch heute Wunder vollbringt, dass er Menschen mit zerbrochenen Herzen verändert und dass er sie als wertvolle Werkzeuge für sein Reich gebraucht. Das traf mich in meinem Innersten. Ich wusste, dass ich kein brauchbares Werkzeug war. Und reagierte auf die Stimme, die zu meinem Herzen sprach. Jesus, sagte ich, weiß, dass ich für dich kein Werkzeug bin. Doch wenn du eins aus mir machen willst, dann tu es. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Tiefer Friede und große Freude erfüllten mein Herz. Jetzt war mir klar, dass ich von Jesus angenommen und geliebt war. So wie er mich gemacht hatte. Ich brauchte auch nicht mehr zu versuchen, mich irgendwie zu verändern. Ich konnte einfach frei leben als der, der ich war. Und wenn ich in den Spiegel schaute, sah ich etwas Wunderbares. Und die Verse 13 und 14 aus dem Psalm 139, die bestätigen sich in meinem Leben. Ich wusste nun, dass mein Leben wertvoll war. Und jetzt kam es zu den wichtigsten Veränderungen. Kontakte zu verschiedenen Menschen entstanden, durch die ich gesegnet wurde. Und in meinem Herzen wuchs der Wunsch, mehr für Jesus zu tun. Denn er hatte mir gezeigt, dass er mich gebrauchen kann, so wie er mich gemacht hat. Gott schenkt Gaben zum Genießen, sagt hier der Bibeltext. Und deswegen glaube ich und will das aus diesem Text deutlich ableiten, um Gottes Gaben zu genießen, brauchen wir Glauben. Ich glaube, das Wort genießen ist etwas belastet. So geht es mir persönlich. Wenn wir vom Leben genießen hören, dann stellen wir uns sowas vor wie Luxusleben, etwas Exklusives, wie einer, der es ans Leicht hat und alle müssen dafür hart arbeiten. Aber das biblische Verständnis ist etwas anders. Es bedeutet nicht, ich liege und tue nichts und habe ein Luxusleben. Das bedeutet nicht im biblischen Sinne genießen. in dem Alltag des Lebens, glaube ich, hat das gerade diese falsche Züge. Und das prägt uns dann. Und dann denken wir, genießen es etwas, so wie Arthur Schopenhauer es mal ausdrückte, der Tor läuft den Genüssen des Lebens nach und sieht sich betrogen. Der Weise meidet solches Übel. Im biblischen Sinne lese ich jetzt mal ein Gottes Wort, das uns das mehr erklärt, was im biblischen Sinne Genuss bedeutet. Auch für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dieses ist eine Gabe Gottes. Und jetzt unabhängig davon, wie viel das ist, sich an Gottes Gaben zu freuen, so wie dieser Jonathan Buller. Ich schaue jetzt in den Spiegel und ich bin das gleiche Gesicht, aber ich sehe jetzt was Wunderbares. Das ist die Gabe Gottes. Und deswegen sagt die Bibel auch, ist das wichtig, genießen zu können. Genießen bedeutet nicht jetzt dieses Luxusleben, sondern ich will nicht immer was anderes. Ich will nicht immer unzufrieden sein und nicht immer vergleichen, was haben die anderen und wie tun die das und wie gelingt es denen, sondern so hat Gott mir das gegeben und darin kann ich mich freuen. Das kann ich annehmen und will nicht ein falsches Amt. Ich will nicht falsches Glück. Ich will nicht das Glück anderer Menschen. Jemand hat mal so geschrieben, jeder Frühlingssonnentag schließt nur für ein paar Menschen, die imstande sind, ihn zu genießen unter Millionen, die nicht dazu imstande sind, das Glück der Erde und also den Himmel auf. Das Glück des Himmels aufzuschließen, kannst du nicht, wenn du das nicht merkst. Die Sonne scheint auf Millionen Menschen, aber ein paar davon, sagt er, die sind imstande, das zum Glück zu machen, das zu wahrzunehmen, dankbar zu sein, anzunehmen. Deswegen ist Genießen nicht immer mit Luxus verbunden. Ich glaube, kann was sehr Einfaches sein. Ich will das aus einem Gericht meiner Kindheit mal erzählen und vielleicht kommt bei der meiner Generation dann noch mehr Hunger jetzt auf das Mittagessen, das auf uns wartet. Es muss nichts was Üppiges sein. Das üppigste Essen meiner Kindheit war ein Gänsebraten und das war immer was Besonderes. Die wurden selber gezüchtet und geschlachtet und für den Winter aufbewahrt. Aber das war gar nicht so in meiner Kindheit das besondere Essen. Da war ich nicht so sehr auf Fleisch hungrig. Aber ein Gericht, das will ich hier kurz beschreiben, was ganz Einfaches, etwas, was Schlichtes, selbstgemachte Nudeln, die sahen so aus wie heute Spätzle, die wir kaufen. Und dazu, die wurden gekocht, vielleicht mit ein paar Kartoffeln da drin. Und wenn wir das jetzt mit meiner Frau machen, da freuen wir uns drauf. Da kamen gebratene Zwiebeln drüber, so schön braun angebraten, verteilt. Und vielleicht, wenn da noch was übrig war, vom Wintervorräten, da hat Mama dann noch ein Stückchen selbstgemachte Wurst angebraten und da drauf gelegt. Für jeden ein bisschen. So was Genussbares, so was Leckeres. Besonderes? Nein, ganz einfach. Aber das ist die Gabe Gottes. Wenn wir uns über das, was er uns gibt, das Leben, wie er dich gemacht hat. Es gibt Menschen, die sind vielleicht nur ein paar Monate verheiratet und dann stirbt einer. Und dann bleibt einer ein Leben lang im Witwenstand. Ist das gerecht, wenn jemand eine Diamantenhochzeit feiert mit 60 Jahren gemeinsamen Lebens? Nein. Aber Gott sagt es auch nicht, dass er das so machen will. Aber was er zuspricht in diesem Bibelwort, er sagt, Gottes Gaben sind reichlich zum Genießen. Das heißt, diese Kunst, das von Gott zu nehmen und das auf einmal zu verstehen und sich in dem zu freuen, was er mir gibt, dass das Gott ist, dass er der lebendige Gott ist und dass er das so wollte, ist viel mehr als große Gaben zu haben, als andere Gaben zu haben, als viele Dinge zu haben, die wir so nicht haben. Musst du so aussehen wie der Absalom? Von dem Zeh bis zu dem Scheitel, ohne Macken? Gott hat es ihm geschenkt. Er hat es diesem Mann gegeben im Leben, obwohl er auch nicht etwas hatte, was... Das war Gottes Entscheidung, das so zu tun. Aber wenn wir nicht immer was anderes haben und sein wollen, das verstehe ich im biblischen Sinne. Wir haben, glaube ich, dieses Wort Genuss in der Bibel nicht viele Mal, vielleicht 6, 8 Mal. Es ist immer positiv. Es wird niemals verachtend darüber gesprochen, dass Genießen etwas Schlechtes ist. Aber es geht immer darum, in diesen Bibelworten, dass wir das Leben von Gott annehmen, so wie er uns das schenkt. Und uns darin, was er uns gibt, ob wenig oder viel, auch wenn es der Lazarus ist, der sich auf diese Krümel freut, aber er dankt, er genießt das, weil es von Gott kommt, weil er das glaubt, weil er dieses Vertrauen hat und gar nicht ausgleichen möchte und unzufrieden ist, dass alles so ungerecht verteilt ist. Ob viel oder wenig. Aber die Falle spricht er hier auch noch an. Den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie die Hoffnung nicht auf die vergängliche, unsichere Reichtum setzen. Einer der schlimmsten Fallstricke des Reichtums, schreibt William MacDonald, besteht in der Schwierigkeit, ihn zu besitzen, ohne darauf zu vertrauen. Das machen wir dann fast automatisch. Und deswegen sagt er, ist das auch so schwierig, das damit dann zurechtzukommen. Dass Reichtum ungewiss ist, sagt uns das biblische Zeugnis. Der verlorene Sohn, wie wir ihn kennen, auch aus Lukas 15, der hat es vergeudet, verprasst. Durch falsche Hauswirtschaftung kann man schnell Reichtum verlieren. Und alles ist weg. Das zeigen uns aber auch die jetzigen Erfahrungen in der ganzen Finanzwelt, dass Menschen zerbrechen daran, weil das von heute auf morgen alles weg sein kann, dass Reichtum betrügerisch ist und ungewiss ist, so wie das Bibelwort hier sagt. Das ist, was wir bedenken sollen. Und deswegen ist auch wieder nicht eine Mahnung, zu nicht reich zu sein, sondern die Mahnung an den begüterten Menschen. Und ich denke, das ist ja verhältnismäßig. Wer sind Reiche, wer sind Arme? Können wir hier gar nicht feststellen. Aber die Antwort, die biblische Antwort, ist ja auch wieder so an jedem für uns anwendbar. Die ist in dem, dass er sagt, Nicht vertrauen auf die Ungewissheit des Reichtums kannst du dadurch, dass du Gutes tust, an guten Werken reich werdest und freigebig wirst, mitteilsam und mitfühlsam. So heilt man Abhängigkeiten von Reichtum. teilen, Gutes tun, für andere Menschen was übrig haben, ein offenes Herz zu haben. Das ist die biblische Antwort darauf. Und nicht wie die Gesellschaft das machte vor einigen Jahrzehnten, dass man sagte, wir müssen allen alles wegnehmen und das mal gerecht verteilen. Und dann haben wir eine gerechte Welt. Nein, die Bibel sagt, zu dem einzelnen Menschen, der begabt ist von Gott, ganz unterschiedlich, aber in deine Begabung, werde freigebig. Öffne dein Herz, teile, sei mit, empfinde mit anderen. Und dann wirst du genießen können. Und deswegen ist das Wort genießen im biblischen Sinne einfach ein anderes Wort für im Gottvertrauen das Leben annehmen. Annehmen, dankbar sein, mit Hoffnung leben. Das will Gott uns schenken. So, wenn wir uns jetzt fragen, was ist in unseren Gesichtern geschrieben? Womit lebt die Gemeinde Jesu? Haben wir Hoffnung? Sind wir Menschen der Hoffnung, Menschen des Glaubens, Menschen der Dankbarkeit und des Vertrauens? Das kommt alles irgendwo, hat das eine enge Verbindung zu unserem Gottesbild, zu dem Gottvertrauen, zum Glauben im Leben. Amen. Ja, wir werden noch die Zeit zum Gebet haben. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Ich werde noch beten. Unser Vater im Himmel, du gibst uns deine gute Gaben. Du hast diese Erde so geschaffen. Auch hier reichst du uns den Glauben, dass wir erkennen, dass alle gute Gaben von dir kommen. So füllst du unser Leben mit den Gaben des Geistes, mit den Gaben des täglichen Lebens, wo wir danken können, wo wir dich anbeten, den Namen erheben, deinen Namen erheben, dass er geheiligt werde in unserem Leben. Danke dir für alle Glaubenszeugen, für unsere ältere Geschwister, für die beten wir auch jetzt, diesen Morgen, in ihrem Alter, in ihrer Schwachheit, in ihren Grenzen. Schenk ihnen Gottvertrauen, aber auch Menschen, die ihnen die Hand reichen, uns, dass wir nicht übersehen, dass wir den Bedürftigen nicht verachten. In unsere Nachbarschaft, Umgebung, indem, dass wir ein offenes Herz haben, dankbar sind, dir vertrauen wollen und Menschen der Hoffnung sein können, aus deiner Gemeinde in diesem Zeitlauf. Amen.